You're listening to Radio Golf Show.
Oh, where is the button? Oh, yes, already taping. I found something in internet today. My friend Pat Pieris. He make nice post about wife. Beautiful wife, beautiful. He say, "Happy birthday to my love, at the real Ashley Pieris. You are an amazing wife and mother to Piper and Paxton. Thank you for always having my back. I love the life we have created and can't imagine it without you. Life is only getting better each day. I love you so much." So people, everyone write, please today, nice post about wife. Even with or without birthday. This was Boris, your favorite golf pro from Kazakhstan. Bye-bye. Where is button? Must stop this.
Das war unser Praktikant Boris aus Kasachstan. Wir haben ja jetzt Praktikantenbewerbung bekommen und dieser junge Mann hat uns ein paar Videos geschickt, also super. Meine Damen und Herren, Frank Förster und Marc Horiner mit der 73. Episode von Radio Golfschau. Grüß dich, Marc.
Grüß dich, Frank.
Servus. Servus, ja, siehst du mal, wir sind ja sofort auf unsere Gäste hier flott mit den, nicht mit dem kleinen Akzent und so weiter, meine Damen und Herren.
Chamäleons des Golfsports.
Ach, so schlimm ist es nicht. heute Abend haben wir für Sie aus München Herrn Nikolaus Pauli von der supercoolen Indoor Golf Lounge 70s Golf and Bar, heißt sie, glaube ich, wo vor ziemlich genau 10 Monaten, Marc, unser Das Match Radio Golf Show gegen die PGA of Germany stattfand, wo wir noch eine Rechnung offen haben mit Goldi und mit Karim.
Ist es nicht eher so, dass wir denen eine Revanche schulden?
Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es ausging. Denn,
ja, auch nicht denn, mehr, aber die Legende will wissen, wir hätten gewonnen.
Ja, zwischen Casa de Campo und den Getränken waren wir ziemlich verprügelt am Ende des Tages, muss ich das sagen. Stimmt. Aber es war eine super Zeit, haben wir dort gehabt. Nick hat mit 70s gerade den ersten Geburtstag, Anniversary, sagt man das, Geburtstag gefeiert. Nick ist PGA Pro bei der PGA of Germany, hat mehrere Jahre als Trackman, Sales Manager für Österreich, die Schweiz und Süddeutschland gearbeitet. Hat bei oder für Callaway und TaylorMade als Consultant gearbeitet. Er hat diese Idee umgesetzt, da werden wir drüber sprechen, diese Indoor Golf Lounge, die ja, ich denke mal, eine der ersten in Deutschland war in dem Umfang, ich weiß es nicht genau, aber darüber sprechen. Und er hat eine Bachelorarbeit geschrieben mit der Thesis Guerilla Marketing als innovatives Kommunikationsinstrument im Golfsport. Also besser geht's an einem Montagabend nicht. Herzlich willkommen bei Radio Golfschau. Nick, grüß dich. Servus nach in die Oberpfalz. Matti Schmidt, ich hab's richtig, Craig Miller, habt ihr das gehört? Oberpfalz, ich kann es doch aussprechen. Grüß dich.
Sehr gut. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ja. Regensburg, um genau zu sein.
Ah, aus Regensburg. Okay, wo kam Matti her? Marc, ich habe schon wieder ganz verstanden.
Kann ich nicht mehr erinnern.
Das war irgendwie ein bisschen geklappert haben. Ungefähr 20 Minuten von mir. Nördlich.
Okay.
Ja, nicht Weiden so, hoch irgendwo.
Nicht so bekannt wie Regensburg.
Nicht ganz. Also schon ziemlich ländlich dort, wo er ist. Also ich war immer bei ihm zu Hause, damals noch in Trackman-Funktion.
Ja.
Ist ländlich. Ist sehr schön, aber es ist ländlich.
Ja. Und eine unserer großen Hoffnungen im deutschen Golfsport. Nick, vielleicht fangen wir an. Ich habe ja gerade, wir haben ja gerade schon erwähnt, dass, was für eine gute Zeit wir bei dir hatten, an diesem regnerischen, kalten Abend in München. Wo Marc, wo wir uns das erste Mal gegenseitig beim Golfschlägerschwingen beobachten durften. Es war sehr romantisch. Weißt du noch?
Ja, es hatte etwas.
Es hatte etwas.
Ja, das, was sich da so manifestiert hat, hat sich dann später auch auf dem Platz manifestiert. Also,
I carried you like a mule.
Chippen kann ich immer noch nicht.
Kann er nicht.
Und du spielst mit jedem Dreckschläger.
Ja. Ja, also ich spiele mit jedem Dreckschläger, aber das muss, vielleicht fangen wir da an, die Leihschläger bei euch, die ihr hattet, absolut super für jemanden wie mich, der mit 12 Jahre alten Stöcken rumläuft. Und also ich werde wahrscheinlich die ganze Stunde von dem Laden schwärmen und das ist auch wirklich, weil es mir so in Erinnerung ist und so gefallen hat, vom, wo wir reingekommen sind, vom Service, von den Leuten, die da gearbeitet haben, die Bedienung, es war also alles wirklich top, muss ich sagen.
Vielen Dank, freut mich zu hören.
Ja, Nick, ist echt top-notch gewesen.
Ja, ne? Also Dekor, alles drum und dran. Die Simulatoren, also können wir ganz vergessen, da sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Nick, wie ist denn die Idee zu dir gekommen? Wie lange hat es gebraucht, um das umzusetzen? Wie lange ist deine Burnrate, bis du Geld verdienst? Alles diese Sachen, vielleicht steigen wir irgendwo da mal ein.
Okay, also ich glaube, die Zahlen besprechen wir dann später mit, was wir gerade mal so machen. Nein, also die Idee ist schon Ewigkeiten in meinem Kopf gewesen. Also ich meine, ich war ja 4,5 Jahre bei Trackman und habe dort halt eben auch gesehen, wie dann halt das Thema Indoor-Golf einfach groß geworden ist. Gerade Skandinavien hat dann in Europa losgelegt. Natürlich auch bekannte Modelle aus den USA, die schon ein bisschen länger erfolgreich sind. Und deswegen hat das immer so in meinem Kopf irgendwie rotiert und ich wollte es schon in Regensburg machen, aber irgendwie habe ich dann gedacht, nee, komm doch lieber München, ist halt irgendwie cooler. Und mir hat aber immer was für den Sommer gefehlt. Und dann habe ich eben durch Zufall eine Anfrage bei Trackman reinbekommen, damals noch von einem jungen Kerl, der halt gesagt hat, er will ein Indoor-Golf-Center aufmachen. Und der wollte das zusammen mit jemandem machen, der eben aus dem Event- und Gastronomiebereich kommt. Das war so Ende 20, Anfang 21 ungefähr. Und irgendwie haben wir drei uns verstanden und haben gesagt, okay, komm, lass das machen. Und für mich war halt wichtig, dieses Thema Gastro und irgendwas für den Sommer zu haben, weil das Thema Indoor-Golf ist ja doch sehr winterlastig. Und das war dann so ein bisschen der, ja, Tritt in den Hintern sozusagen, das dann Ganze, das anzugehen und dann da loszulegen. Und ja, also bis jetzt bin ich auch noch sehr happy mit dem Ganzen. Also es läuft gut.
Es ist ja auch ein Event-Space mit dem Rooftop, den du da hast. Vielleicht kannst du da das kurz beschreiben. Ich meine, wir waren ja nicht oben, weil es Winter war, aber
was genau, ist da denn das? Also das ist im Endeffekt, kann man sich das so vorstellen, es ist ein Neubau-Bürogebäude mit oben einer Dachterrasse, ungefähr so für 230 Leute. Und dort kann man halt wunderschön aus dem Norden über München drüber in die Alpen reinblicken. Ein Blick, den man nicht oft hat in München, tatsächlich leider. Also auch mit der Frauenkirche, Vierzylinder BMW, Olympiaturm, Olympiagelände. Also man sieht wirklich von da oben alles. Und unten in der Fläche ist es so, dass wir die Simulatoren speziell konzipiert haben, sodass wir alle Simulatoren wegklappen können. Also das heißt, wir können aus den 650, 680 Quadratmeter, die wir da unten haben, können wir auch einen golffreien Raum machen. Und das Ganze wirklich als Eventfläche nutzen. Wir können sogar mit Autos in die Fläche reinfahren, weil wir ein Garagentor haben und einen Tiefgaragenzugang. Also es ist eine sehr vielseitig verwendbare Fläche für, ja, also gar kein Golf oder ganz viel Golf oder so ein bisschen Golf und ganz viel Party. Wir hatten bis jetzt auch schon alles. Also das ist mit 240 Leuten da unten drin und oder 200 Leuten da unten drin und ich muss immer aufpassen, was ich sage, aber es sind dann 200 Leute, genau, die dann halt auf 6 Simulatoren Golf gespielt haben. Einen haben wir weggebaut, da haben wir ein Catering hingemacht und sowas. Also es zeigt einfach, was diese Fläche kann und wart ja da. Und wir haben eine sehr überdimensionierte Bar, ich glaube 11,5 oder 12 Meter ist die lang, ja. Wo man auch auf mehreren Fernsehern dann Sport gucken kann und sowas. Genau. Und das lädt schon ein. Da haben wir auch dieses Jahr noch ein bisschen upgegradet. Also es lohnt sich auf alle Fälle für euch zwei nochmal vorbeizukommen.
Das tun wir bestimmt.
Sag, und diese modulare Bauweise, die du da gerade erwähnt hast, ist wie schnell lassen sich denn diese Module wegklappen? Sind die dann weg? Musst du sie abbauen oder werden die dann versenkt in der Wand? Oder hast du dann irgendwelche Schränke oder werden die, ja, Also wie also man muss kann sich vorstellen, ist es ein Riesenaufwand oder sind das ein paar Handgriffe?
Also wenig ist es nicht. Eine so eine Simulatorwand sind ca. 400, 500 Kilo geschätzt. Und wir haben einen fantastischen Schreiner aus Niederbayern gehabt, der uns da ein ziemlich cooles System gebaut hat, sodass wir die im Endeffekt an die Wand klappen können. Also wir ziehen im Endeffekt den ganzen Boden raus, also die ganzen Matten, setzen das auf eine Rolle und klappen das einfach an die Seite ein. Also wir haben das Ganze so konzipiert, dass du, ich sag mal, eine Stunde kriegst du es abgebaut, würde ich schätzen, pro Simulator.
Okay.
Aufbau ist ein bisschen tricky, weil wir, da bin ich jetzt gerade immer noch im Basteln und selber machen, weil halt die Leinwand relativ speziell eingebaut wird und das ist ein ziemlicher Aufwand mit lauter Bungees an der Seite und sowas, das ist relativ aufwendig. Aber das sind wir auch gerade am Optimieren. Also ich würde sagen, circa eine Stunde Abbau und 2 Stunden zu zweit Aufbau.
Aber das heißt also, du kannst tatsächlich den Betrieb fast aufrechterhalten, wenn du am Abend eine große Veranstaltung hast. Dann, also du hast halt einen Tag Um- und Hinbau und das war's. Ja, es ist jetzt nicht so, weil es sieht einfach nicht so aus, als wäre es nur hingestellt. Das ist ja das Wunderbare. Ja. Es ist ja wirklich derartig hochwertig und qualitativ ansprechend gemacht aus. Jetzt machen wir wirklich
Werbung. Es geht runter.
Hammer, ja. Nein, aber es ist ja tatsächlich auch, das ist ein Ort, wo man sich wirklich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, da haben sie mal schnell einen Simulator aufgebaut oder so. Es hat ja nichts Provisorisches.
Das war uns auch sehr wichtig, weil das ist halt so, jeder kennt es irgendwie, vielleicht irgendwelche alten Lagerhallen oder so, die dann schlecht beheizt sind, wo halt ein paar Boxen reingeklatscht wurden. Das war uns halt sehr wichtig, das nicht zu haben. Wir haben auch mit einem Innenarchitekt aus Hamburg zusammengearbeitet, der 25-Hour-Hotels designt hat von innen.
Ja.
Der hat uns da auch echt unterstützt. Studio Eislinger ist ja auch bekannt für Designmöbel und sowas. Und wir wollten halt genau diesen Space schaffen. Du kommst rein und sagst, wow, das ist nicht nur eine Indoor-Golf-Anlage, sondern es ist halt irgendwie cool. Mhm. Fühlst dich wohl und hast halt auch nicht Angst, andauernd irgendwo gegenzuhauen oder sowas. Und deswegen ist es halt so geworden, wie es geworden ist. Aber wir haben tatsächlich so ein Event, wie du es angesprochen hast, haben wir jetzt im Dezember. Das geht bis 4 Uhr morgens und um 12 Uhr ist wieder voller Golfbetrieb. Es wird spannend. Es wird spannend für uns alle, aber wir freuen uns drauf.
Welche Marke sind die Simulatoren, wenn ich fragen darf? Ich kenne nur die von Full Swing Golf. Ich habe mal einen aufgebaut. Trackman.
Das sind Trackman-Simulatoren.
Ja, hat sich
so ein bisschen angeboten wahrscheinlich, ne?
Es gibt auch Gründe, die ich gerne auch darlege, warum es Trackman geworden ist. Aber ja, es hat sich schon angeboten, natürlich durch meine Vergangenheit.
Ja. Wie funktionieren die? Mit Kameras, mit Sensoren? Können wir da kurz drüber sprechen, über die
Technik? Also die Technik ist Radar primär. Du hast im Trackman 2 Radarmodule plus Kamera. Also das arbeitet alles zusammen. Und im Endeffekt hast du, sage ich jetzt mal ganz einfach gesagt, halt ein zweidimensionales Bild durch die Kamera und das wird durch ein dreidimensionales Bild vom Radar ergänzt. Und so wird halt Schläger, Ball entsprechend alles getrackt. Alles auch eigentlich markerlos, außer Spinrate beim Ball wird halt eben über so ein Metalldot, braucht er einfach aufgrund der Kürze des Ballflugs. Aber das Gerät ist vom Tracking her, würde ich sagen, unangefochten Nummer 1. Es gibt einen Mitbewerber, der vielleicht jetzt im Balltracking da auch ein bisschen was kann, das ist Foresight. Aber das Gesamtkonzept, das Trackman bietet mit der, ich würde sagen, besten Grafik im Markt, dann das ganze Backend für den auch kommerziellen Gebrauch. Ich kann Turniere erstellen, ich kann sehen, wie sind meine Simulatoren genutzt und sowas. Mittlerweile sind es, glaube ich, 200 Plätze im System. Es werden wöchentlich mehr. Jetzt haben sie sehr coole Spiele. Ich habe heute die Beta bekommen. Sehr coole neue Spiele nochmal mit rausgebracht und es ist einfach so vom Handling her auch für den Kunden das Einfachste, weißt du, du musst keinen Schläger markieren, du gehst hin, legst einen Ball hin, haust drauf, tippst auf dem Touchscreen rum und so, ist halt einfach benutzerfreundlich. Und
ist auch sehr intuitiv auch zu bedienen, finde ich, also man muss sich jetzt nicht wirklich damit auseinandersetzen, man schaut 2-3 Mal drauf und dann weiß man ungefähr, was es geht, es sei denn,
ungefähr.
Wechselt den Spieler, Frank. Gell?
Oder man sagt einfach, man concedet ein Loch irgendwie.
Ja, oh, ja, okay. So war es, genau. Ja. Okay. Ja. Also, sag mal, was darf ich?
Ja, ja.
Was mich sehr interessiert ist, und was mir natürlich aufgefallen ist an dem Abend, war, dass wir mit einem, gut, wir waren mit Karim Baraka da und das ist ja ein Pro, ja, ein ausgewiesener Golfspieler. Und neben uns war eine Veranstaltung, die erinnerte dann fast eher so eine Art Hens Night. Ja, also da waren Mädels da und Jungs und Mädels, die in ihrem Leben mit Sicherheit nicht sehr, sehr viel Zeit auf dem Golfplatz verbracht haben. Wie muss man sich dein Publikum vorstellen? Wie ist das? Ist es sehr durchmischt? Kommen viele Leute zum Trainieren im Winter, also ernsthafte, in Anführungsstrichen, Golfer? Ich weiß, dass sehr, sehr viel, wie du gesagt hast, im skandinavischen Raum sehr viel Indoor trainiert wird im Winter.
Ja.
Die Leistungsspieler hier unten im süddeutschen Raum, die machen das auch alle in irgendwelchen Indoor-Hallen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch tatsächlich so ein Fun-Event, was du da anbietest. Ne? Es ist ja auch tatsächlich etwas, was offen sein soll für alle. Mhm. Wie wird es denn angenommen? Weil wir sprachen im Vorgespräch kurz darüber, dass Golf ja tatsächlich auch einen etwas verstaubten Image auch hat oder haben kann. Ja, oder es ist eine relativ große Überwindung für viele Leute darstellt. Wie muss ich mir das vorstellen?
Sehr bunt, würde ich sagen, tatsächlich. Also ich habe auch über den Sommer einiges gelernt, wo ich dann doch dachte, okay, ich finde eher den einen oder anderen Golfer bei uns in der Anlage, der sagt, ach komm, jetzt will ich doch irgendwie mal Längen kontrollieren oder doch mal schauen, von wo kommt mein Schläger an den Ball. Es waren zum Großteil Junggesellenabschiede, die halt einfach hauptsächlich trinken wollten. Ich hatte letztes Gruppe von 17 Engländern, die alle gut Golf gespielt haben. Die haben sich dann aber in 3 Stunden, die hatten, ich glaube, 92 Bier am Ende auf dem Deckel stehen, zu 17. das habe ich auch. Ich habe auch absolute Nicht-Golfer. Also letztens kam um 22.30 Uhr an einem Samstagabend eine Gruppe von 3 Leuten rein, ich würde sagen Mitte 20, noch nie Golf gespielt, haben gesagt, ja, sie wollten es einfach mal ausprobieren. Und das ist halt natürlich aktuell noch relativ wenig. Man sieht jetzt auch zum Beispiel, in Oberhausen ist ja dieses Topgolf jetzt entstanden, diese Riesenanlage. Und ich habe mit ein paar Freunden geredet aus der Region und die sagen halt, auch richtige Golfer, die sagen, ja, für uns, ja, ist mal cool, das gesehen zu haben, aber du siehst auf jeder zweiten Bay nicht Golfer. Also Leute, die definitiv noch nie einen Schläger in der Hand gehabt haben. Und das ist natürlich auch was, wo ich so ein bisschen mit meiner Anlage auch hin will, ist den Leuten halt Golf irgendwie mal zu öffnen. Weißt du, du musst nicht auf den Parkplatz fahren, du musst nicht zur Rezeption gehen, du musst nicht irgendwie fragen und ah, könnte ich wieder so. Nee, du gehst online, buchst einen Slot, kommst für uns vorbei, kriegst die Leihschläger, legst los, haust eine Stunde drauf, hast Spaß, kriegst von uns eine kleine Einleitung und probierst es einfach mal aus und erlebst es einfach mal anders. Und ansonsten, ja, natürlich ist, würde ich jetzt schon sagen, 90-95% sind Golfer aktuell. Also diese Nicht-Golfer-Gruppen sind klein, aber sie werden mehr. Also es wird auch dadurch, dass wir jetzt halt immer aktiver auch sind auf Social Media und auch jetzt dann, wir haben jetzt jemanden, sehr motiviertes junges Mädel, das unbedingt auf TikTok möchte mit uns. Ich halte mich da raus. Ich bin da leider nicht die Zielgruppe, glaube ich. Aber das ist, da merkt man dann schon, dass da auch ein Nicht-Golfer-Zulauf ist, aber primär sind es die motivierten Golfer oder die halt jetzt zum Beispiel halt im Winter auch, ohne den Senioren zu nahe treten zu wollen, die ein oder andere Rentnergruppe, die da bei uns reinkommt da halt ihren Herrennachmittag verbringen. Was ja auch vollkommen super und schön ist, was mich ja auch freut. Wir wollten ja auch vom Konzept eigentlich sagen, wir machen einen Lichtschalter um und dann ist von klassisch zu Vollparty. Ne? Und ja, dann finde ich es halt auch schön, dass in diesem jungen Design und bei uns läuft immer Musik im Hintergrund und sowas, dass halt dann auch ältere Leute sagen, hey, finden wir cool, kommen wir hin, haben wir Spaß, ist eine lockere Atmosphäre, ist irgendwie schön, ist cool.
Wie lange seid ihr eigentlich auf? Entschuldigung, also wie sind eure Öffnungszeiten? Weil wir waren da und irgendwann mal habe ich dann auch, und zwar nicht wie deine englischen Freunde, die neulich da waren, aber irgendwann mal hatten wir dann auch, es ist übrigens auch eine fantastische Möglichkeit, mal Golf auszuprobieren und Bier zu trinken, was ich normalerweise nicht tue, weil ich das auf dem Platz, also am Platz kriege ich es nicht hin. Also ja, Frank,
das hilft den meisten
Sozialisation. Es hat ja bei mir auch nicht wirklich geholfen, Bier zu trinken, aber es hat Spaß gemacht, einfach Golf, mal einen Schläger zu schwingen und Bier zu trinken. Aber wie lange seid ihr auf? Bis wie viel Uhr?
Also montags heute bis 22 Uhr normalerweise, sonst bis 23 Uhr und freitags und samstags bis 1 Uhr nachts.
Gibt es Unterricht von PGA Pros? Kann man eine Stunde nehmen?
Ja, also okay. Dieses Jahr haben wir 3 fixe Pros, die wir auch weitervermitteln. Also das heißt, wenn du bei uns anrufst, kannst du auch bei uns Stunden buchen bei diesen Pros. Es wird 1 oder 2 geben, die auch so mit ihren Schülern bei uns vorbeikommen. Aber wir möchten auch ganz klar das Ganze so klein wie möglich eigentlich halten, um einfach den Leuten weiterhin die Spielmöglichkeit zu geben. Mhm. Weil ansonsten ist halt, wir sind halt die einzige große Anlage in München und am Ende habe ich dann 7 Pros drin und meine Gäste und Mitglieder kommen nicht mehr zum Spielen. Deswegen möchte ich das halt so gering wie möglich eigentlich halten. Das,
aber es ist theoretisch möglich, dass ein befreundeter Pro mit seiner Mannschaft oder mit seinen Mannschaftsspielern bei euch sagt, okay, ich buche jetzt im Winter mal durchgehend von was weiß ich, Dienstagabends 1 Stunde und dann bin ich jeweils mit meinen Schülern bei euch. Und also da gibt es durchaus Kooperationsmöglichkeiten.
Die gibt es auf alle Fälle, ja, das schon. Es ist mir immer nur wichtig, dass die Pros vorher auf mich zukommen und nicht dann danach. Das hatte ich dann auch schon. Das ist immer, ich finde, das gehört sich nicht. Unter Kollegen vor allem auch, wenn ich jetzt PGA Pro auf den Golfplatz gehe, dann stelle ich mich erstmal vor und sage, dass ich da bin und wer ich bin. Und wenn du dann irgendwie... Ja, und auch generell, es gehört sich ja einfach irgendwie in der Branche dazu, dass du halt einfach vorbeigehst und sagst, hallo, bin der Nick, wollte sagen, dass ich da bin heute und so. Ist das okay, wenn ich auf die Range gehe oder wollte ich was haben oder sowas? Ja, und wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal die Situation, dann sagst du, sind noch 2 Spieler in der Box, der eine, wer ist es denn? Ja, und dann kommt halt nachher raus, das hat der Golflehrer. Und ich habe ja prinzipiell nichts dagegen, der Platz ist ganz regulär bezahlt, die können da machen, was sie wollen, aber in der Absprache wünsche ich mir dann doch immer so ein bisschen das Persönlichere. Und,
aber die Attraktion ist ja nicht nur der Alkohol bei diesen Golflounges und gerade bei diesen Simulatoren. Es ist ja einmal zum Trainieren, dass man wirklich, man hat ja nicht oft die Möglichkeit, mit Trackman-Material zu trainieren und man wirklich seine Schlägerlängen und so weiter richtig verstehen kann. Dann gibt es die coolen Spiele, die man da machen kann, ja, diese Spaßsachen. Für mich war immer eine der größten Attraktionen die Anzahl der Kurse und die Qualität der Kurse, die man da spielen kann. Nicht? Also entweder Kurse, die man aus dem Fernsehen kennt, Kurse, die man vielleicht schon mal gespielt hat oder Kurse, von denen man noch nie was gehört hat. Ich kann mich erinnern, Barton Creek war einer, den wir auf dem Simulator hatten, aus Austin, Texas. Wirklich top Golfplätze, die man dann auch noch mit Wind und was weiß ich und Tageszeit und allem drum und dran interessant machen kann mit dem Greenspeed und so weiter, nicht wahr? Hast du eine Idee oder ist es überhaupt interessant für dich, auf was die Leute am meisten abfahren? Auf die Technik? Pebble
Beach. Ach so.
auf was von den da Pebble Beach, ja? Okay.
Absolut. Es ist der meist nachgefragte und der meistgespielte. Also du siehst ja auch zum Beispiel bei Trackman in einem Facility Tour nennt sich das, siehst du, welche Plätze am meisten gespielt sind. Auf Nummer 1 mit Abstand ist Pebble Beach, dann kommt St. Andrews Old Course. Dann ist es Bahia Beach, irgendwas Richtung Palmen und sowas, dass die Leute spielen möchten.
Ja.
Aber tatsächlich sind die meisten auch vom Old Course relativ enttäuscht, weil hinten raus ist es dann doch, glaube ich, relativ gleich, die Löcher. Und die meisten sagen dann immer, ja, kann ich zur 16 skippen und dann noch die letzten 3 Löcher spielen. Aber sorry, du wolltest eine andere Frage stellen, glaube ich nicht.
Ja, also kommen Leute viel zum Trainieren und einfach nur ihre Schläger, ihre Daten sich holen? Oder ist es mehr halt diese Plätze zu spielen, die man kennt oder noch nicht gespielt hat oder vielleicht schon mal gespielt hat?
Also ich kann tatsächlich einfach Zahlen sagen. Also im Sommer haben wir, würde ich sagen, oder ist es tatsächlich so 70-30 Training. Mhm. Im Winter ist es eher 80-20 Plätze spielen. Also 80-20 Plätze spielen versus 20 Training. Ganz viele sagen auch, sie schlagen jetzt einfach kurzes 10 Minuten Bälle und dann gehen sie halt noch 9-18 Loch spielen. Oder sowas. Also das machen auch viele.
Wir vermissen ja auch in diesen Breitengraden unsere Plätze ja auch insofern. Sag, inwieweit Glaubst du, dass dass solche Modelle unser Spiel wachsen lassen? Also Grow the Game ist ja immer so eine Frage. Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Thema anzugehen. Platzreifen für 69 Euro. Da werden die Kinder und Jugendlichen und die Alten in 9 Stunden inklusive Platzreifeprüfung dann über den Platz gehetzt. Sind dann wahrscheinlich eine Woche später dann nicht mehr auf der Anlage zu sehen, weil sie einfach zu frustriert sind. Inwieweit kannst du beobachten, dass Leute irgendwie bei dir angefangen haben, reingekommen sind und dann wiederkommen? Oder ist es, führst du nicht, ich meine, du darfst wahrscheinlich gar nicht, oder vielleicht doch, vielleicht nimmst du ja auch Adressen und Daten auf von Leuten und die kommen dann wieder. Und gibt es dann Leute, die, wo du das Gefühl hast, die haben bei dir angefangen, Golf zu spielen oder bei euch angefangen, Golf zu spielen und machen das immer wieder? Oder ist es eher so eine Art, ja, so eine Art, wie jemand, der nicht klettern geht, mal in eine Kletterhalle geht oder mal Lasertag spielt oder mal Paintballing macht oder sowas.
Also ich habe lustigerweise tatsächlich gerade einen, der bei uns jetzt Golfspielen angefangen hat und seine Platzreife über den Winter macht. Ja. Mit einem Trainer zusammen. Super spannend. Also die trainieren jetzt einfach über den Winter, weil er sagt, er hat jetzt halt ein halbes Jahr Zeit. Und macht dann halt im Frühjahr seine Platzreifeprüfung. Ich wollte ja auch schon eine Indoor-Platzreife anbieten und die Leute dann rausschicken, weil unter uns gesagt, ja, es hört ja keiner zu. Es ist ja so, dass
du bist in einem geschützten Raum hier.
Du bist in einem geschützten Raum, niemand hört zu. Nein, es ist ja so, dass du theoretisch kannst ja jedem die Platzreife ausstellen. Also ich kann ja jetzt einen Zettel nehmen, schreibe einen Namen drauf, mache eine Unterschrift drauf und sagt, er hat die Platzreife. Und wenn es dann von einem Club, der DGV-Mitglied ist, abgestempelt wird, dann hat er seine Platzreife. Fertig. Also das ist ja der im Endeffekt der Prozess, der dahinter ist. Der Pro und der Club steht natürlich dann dafür, gerade dass derjenige das auch gemacht hat, aber vom Prinzip her ist es so. Und ich wollte das am Anfang auch im DGV mal näher bringen und sagen, hey, habt ihr nicht Lust, da mit uns was zu machen? Das ging dann aber leider aus verschiedenen Gründen nicht, die ich auch nachvollziehen kann. Alles gut. Aber tatsächlich habe ich das Feedback aus einigen Gruppen, wo zum Beispiel 2, 3 Golfer sind, die gesagt haben, hey, ich nehme mal meine Freunde alle mit zum Spielen und wir probieren das jetzt einfach mal alle gemeinsam aus, dass da tatsächlich dann welche angefangen haben und haben draußen Platzreife gemacht und haben dann da wirklich weitergemacht. Also wir hatten jetzt eine Gruppe, das waren 25 Leute aus ganz Deutschland, die hier so ein Teammeeting hatten und davon sind, habe ich jetzt einen, der das organisiert hat, wieder getroffen. Davon sind 5 oder 6 Leute jetzt tatsächlich auf den Golfplatz gestapft und haben ihre Platzreife gemacht. Was ich eine ganz coole Zahl finde eigentlich dafür. Ja. Und natürlich werde ich jetzt vielleicht diesen Winter wieder Leute sehen, die letzten Winter bei uns das erste Mal das gemacht haben. Aber wir haben ja auch Veranstaltungen mit 200, 250 Leuten, wo 199 Nichtgolfer sind. Und natürlich kann ich da jetzt natürlich schwer sehen, wer dann danach das gemacht hat. Aber ich glaube schon, dass das der eine oder andere da mal sagt, hey, probiere ich vielleicht doch mal draußen.
Aber was könnte eine total deutsche Frage stellen?
Sorry. Ja, also. ganz schnell grätschen. Ich muss grätschen. Was kann der DGV denn dagegen haben, dass ihr die Platzreife ausstellt? Ehrlich. Mal so fragen darf.
Muss ich eine Minute nachdenken? Nein.
du kannst es aber spannend machen und wir nehmen es als Werbeschnipsel dann.
Also per se kann ich es dir nicht sagen, was sie dagegen haben prinzipiell. Ich kann dir nur sagen, dass ich als 70s Golf kein DGV-Mitglied werden darf, weil ich keine 9 Löcher habe, keine physischen 9 Löcher habe und somit kann ich keine Platzreife ausstellen.
Okay.
Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich einen Partnerclub habe und ich sage, hier, das ist der Nick, der ist der Pro da und der Nick, der stellt die Platzreife aus und dann steht da halt Golfclub XY und unten drunter steht mein Name und meine Unterschrift, dann könnte ich die Platzreife ausstellen. Aber das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen, irgendwelche Lücken oder sowas zu finden, sondern es soll schon irgendwie alles sauber sein.
Sorry für die Grätsche, Marc.
Das war gar keine Grätsche.
Das war mein Spitzname.
Das war deine Frage?
Oh, das war meine Frage. Okay. Aber ich habe noch eine andere deutsche Frage.
Sehr gut.
Und die mich durchaus beschäftigt. Ich erinnere mich, Früher habe ich viel Jugendarbeit gemacht bei uns auf der Anlage und du hast halt dann Kinder, die mit lustigen Schlägern durch die Gegend schwingen und sich irgendwie im Weg, also man war eigentlich immer nur damit beschäftigt, zu sagen, bitte nicht, wenn jemand hinter dir steht, bitte nicht, wenn jemand seitlich von dir steht. Jetzt hast du da 200 Leute da drin, die noch nie einen Golfschläger in den Händen hielten. Wie hoch ist deine Versicherung?
Also
ich meine, oder unterschreibe ich einen Waiver, dass alles, was mir dann passiert dort.
Haben wir doch gemacht, oder?
Ich weiß es nicht.
Haben wir das nicht gemacht?
Das steht in unseren AGBs.
Das ist jetzt wirklich eine doofe, blöde deutsche Frage. Nee,
überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist tatsächlich auch ein Thema. Also ich kann dir sagen, wir haben letztes Jahr 4 Touchscreen und 3 Fernseher verloren. Alle wurden von Golfern abgeräumt. Also tatsächlich, die entweder einen Ball oder einen Schläger in eines dieser Objekte reingefeuert haben. Es ist kein Witz. Aber tatsächlich, es geht relativ gut. Wir haben in der Regel bei diesen größeren Events, wo so viele Leute sind, haben wir Leute an den Simulatoren stehen, die dann schon ein Auge drauf haben. Natürlich ist es mit steigendem Alkoholpegel über den Abend verteilt, dann schon so, dass dann halt einer mal quer hinten durchrennt oder so und man schon mal sagt, hier vorsichtig. Aber da bist dann halt einfach, wenn du merkst, okay, der ist halt drüber, dann nimmst du ihm halt einen Schläger ab und sagst, du, heute ist, glaube ich, eher bei dir Putt-View-System, geh noch ein bisschen putten oder so. Langes Spiel machen wir heute nicht mehr.
Geh doch mal putten.
Geh doch mal putten. Ja, da kann weniger passieren.
Drink, don't drive, don't even putt.
aber bis jetzt alles gut gegangen. Also du hast bei den, ich sag mal, Events, wo dann die Leute schon auch ein gewisses Alter haben und eine gewisse Reife haben, da funktioniert es schon. Ich will jetzt nicht die Hand legen, wenn ich 50 Kinder da drin habe, was passiert, um Gottes Willen. Ja. Aber bei den Erwachsenen, die wir bis jetzt hatten, ist alles gut gegangen.
Das ist ja auch ziemlich spacious. Nee, da ist ja viel Platz, da war ja viel Platz, Marc, nicht?
Naja, gut, aber trotzdem, also ich stelle mir vor, du hast 13 Amerikaner oder 13 deutsche Biertrinker da und sie trinken dann irgendwie 60 Bier. Entschuldigung, it's bound to happen, aber wir wollen nicht da hingehen, wir wollen nicht darüber sprechen.
Das ist gut.
Weil das die grauenhafte Verletzung, die man sich dabei abholen kann. Sollen wir eine Quick Nine machen? Bevor
das ist
wir
eine gute Idee.
Ja? Ja. Also the Quick Nine. Niemals 9, niemals schnell. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, also klebt an uns und jedes Mal sage ich dasselbe. Niemals 9, niemals schnell. Ich muss mir was anderes überlegen. Sorry, Frank. Vor die Wahl gestellt.
Niemals schnell und niemals 9.
Ja, ich werde einfach anders schneller sprechen.
Nein.
Willst du noch?
Nein, ich bin fertig. Ich bin gut. Super.
Wunderbar. Entschuldigung. Vor die Wahl gestellt, einen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei zu machen oder eine Woche im Wohnwagen an der schottischen Westküste zu verbringen, würdest du dich für welche Variante entscheiden?
Wohnwagen Schottland, definitiv. Warum? Schöneren Golfplätze. Und vielleicht auch andere Gründe. Ich bin kein großer Türkei-Fan, muss ich leider gestehen.
Nach 18 Loch und 2 Bieren am Samstagmorgen schlagen deine Homies vor, noch mal eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst zu Hause von deinen Lieben erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
Ich fahre nach Hause, weil ich weiß, was sonst passiert. Nein, um Gottes Willen. Aber ich verbringe einfach wahnsinnig gerne auch Zeit mit meiner Familie und ich würde, glaube ich, eher nach Hause fahren, meinen Kleinen abholen und nochmal auf den Golfplatz fahren und mit ihm 9 Löcher spielen.
Hast du noch die Gelegenheit zu spielen mit deinem, ich denke, du bist ja ziemlich beschäftigt mit 70s, aber gehst du nochmal raus und spielst 18 draußen? Oder?
Nein. Ich habe es tatsächlich dieses Jahr 4-mal geschafft, aber auch nur durch die Turnierserie eines guten Freundes und sehr coolen Leuten, mit denen ich da gespielt habe. Aber so privat gar nicht. Mein Kleiner zerrt mich tatsächlich ab und zu noch auf die Range und da komme ich dann auch mal noch dazu, ein paar Bälle draußen zu schlagen. Mhm. Wobei ich schon auch sagen muss, ist, dass für mich das Indoor-Golf schon einen großen Faktor mittlerweile hat, weil ich halt in einer Stunde 36 Loch spielen kann. Ich habe sogar mal 49 geschafft. haben wir eine kleine Challenge gemacht auf Instagram. Aber tatsächlich, wenn ich eine Stunde im Simulator stehe, zocke ich 36 Loch, habe 2 Scores, kann mich so ein bisschen betteln für mich selber und bin halt dann wieder weg. Wenn ich jetzt mir 6 Stunden am Tag rausschneide,
von der Schwer. Kann man die Scores für sein Handicap einreichen?
Leider nein.
Was ist mit dem DGV los, ey?
Nein,
ja, Frank. Sorry.
Ich kann gerne eine Petition starten, nein, Spaß.
Ja, aber das ist dann Industrieinteresse. Okay, dein Sohn, bleiben wir beim Sohn, setzt sich in den Kopf, Profigolfer zu werden.
Oh.
Unterstützt du dieses Ansinnen, obwohl du weißt, dass man als Profispieler, zumindest auf den kleineren Touren, so gut wie kein Geld verdient? Und du, bis er sein Ziel erreicht hat, eine Unmenge Geld wirst ausgeben müssen.
Als er geboren wurde, habe ich gesagt, 2042 Masters, ich bin dabei. er ist wahnsinnig golfbegeistert, deswegen würde ich ihn schon unterstützen. Allerdings wünschen würde ich es mir, glaube ich, nicht für ihn.
Oder zumindest mal dann noch was Vernünftiges nebenbei studieren, dass man
wenigstens... Absolut. Ja. Also, dass er sagt, er geht dann aufs College und spielt dort und studiert dort parallel und macht diesen Weg, auch so wie Matti das gemacht hat, das fand ich sehr gut. Auch kenne ein paar Jungs, die drüben waren, die dort auch nochmal echt erwachsen geworden sind. Prinzipiell finde ich den Golf super für Kinder, was Koordination, Konzentration und sowas angeht, das finde ich gigantisch. Deswegen würde ich meinen Sohn auch immer unterstützen, dabei diesem Sport nachzugehen. Aber ob er Profi werden sollte, ich weiß es nicht. Es, ja, glaube ich, ist auch sehr charakterabhängig. Aber ja, wäre ich stolz, ne? Natürlich, um Gottes Willen.
War das mal dein Ziel oder Plan, mit dem Golfspielen dein Geld zu verdienen, anstatt Golf zu unterrichten?
Nee, es war Tennis früher.
Ich habe erst mit
14 das Golfen angefangen und bis dahin war Tennis die große Leidenschaft und das große Ziel.
Bayerischer Meister war ich 1974.
Wow.
Frag mal den Golrian. Ah, ja.
Hat er verloren gegen
das Finale. Golli war ein wenig älter, aber der hatte die kürzesten von den kurzen Hosen, die du dir vorstellen konntest.
Okay, super. Bleiben wir beim Thema Hosen.
Ja.
Jeans oder nicht Jeans, das ist hier die Frage. Und welche Klamotten gehen gar nicht auf dem Golfplatz?
Tanktops für Männer gehen gar nicht.
ich habe gar keinen Tanktop, ey. Ich habe so ein Fischnetzhemd, aber kein Tanktop.
Es gibt tatsächlich dazu eine recht lustige Geschichte und das ist mir dann mal wieder klar geworden, wie spießig diese Golfwelt dann ist. Ich war mit meinem Hund am See und kam auf dem Rückweg vom See am Golfplatz vorbei. Habe dann in der Nähe der Driving Range geparkt, weil ich dort bei einem Kollegen was abholen musste, also einen anderen Golfpro. Und ich bin dann in meinem Outfit vom See in einer Badehose und einem weißen T-Shirt und meinem Hund, der prinzipiell eigentlich nie Leine hatte, der auch nass war, bin ich auf die Driving Range gegangen. Dann hat sich mein Hund dort hingelegt und ich habe, weil der Kollege ein Eisen 1 gefunden hat, barfuß in Badehose und weißem T-Shirt Bälle geschlagen auf der Range, weil wir dieses Eisen 1 ausprobieren wollten. Und auch plötzlich kriege ich einen Anruf, ob ich oben auf der Range wäre. Und dann hat sich ein älterer Herr darüber beschwert, dass dort oben ein junger Mann stehen würde, in Badehose, weißem T-Shirt, einen Hund nicht an der Leine hat und dort Bälle schlägt auf der Driving Range. Und dann hat nur der Clubsekretär gesagt, ja, das ist gar kein Problem, das ist einer unserer Golflehrer.
Ja, das lässt tief blicken, ne?
Ja, nein. Also
guckt eher auf die Shorts als auf den Schwung.
Vom Prinzip her, jeder sollte anziehen, was er will. Wenn er eine Jeans anziehen will, dann soll er das machen. Ich finde es wahnsinnig unbequem zum Golfspielen, gerade wenn du dich mal hinknien musst oder sowas.
Ja.
Ich finde einfach, bei einem Turnier kann ich es absolut nachvollziehen, finde ich es auch sinnvoll. Ich finde es auch eigentlich gut, was die Live Golf Tour gemacht hat, gesagt hat, komm, zieht kurze Hosen an, wenn ihr kurze Hosen anziehen wollt, alles okay. Aber was geht gar nicht? Also, ja... Also,
du hast ja schon Tanktops.
Tanktops ist Tanktops auch, fände ich schwierig.
Und Loudmouth. Du gewinnst das Jahres-Matchplay.
Boah.
Okay. Mhm. Gefeiert wird vermutlich bei dir in der 70s Bar, allerdings mit Karaoke.
Oh Gott.
Womit beginnst du den Abend und welches Lied singst du, um am Ende den Laden dicht zu machen? Nicht singen geht nicht.
Boah. Also um den Laden dicht zu machen, würde ich wahrscheinlich irgend sowas Ich denke gerade nach, was sie auf der Wiesn immer als letztes Lied spielen, irgendwas von Robbie Williams. Ich komme gerade auf den Titel nicht.
Angels.
Angels, vielen lieben Dank. Das würde ich wahrscheinlich am Ende spielen. Boah, um den Abend zu beginnen. Wahrscheinlich irgendwas mit ganz vielen Höhen und Tiefen, dass man wirklich hört, wie schräg ich singe und keiner mehr die Scheu hat, selber ans Mikrofon zu gehen.
Gut, aber was wäre es? Weil wir brauchen ein Lied, wir führen nämlich eine Playlist bei Spotify.
Ja, ja.
Brauchst ein Lied?
Ja.
Ja, wahrscheinlich würde ich dann tatsächlich My Heart Will Go On singen. Einfach nur für eure Playlist.
Titanic.
Nur für eure Playlist.
I can't fucking believe it. Okay, damit hätten wir.
Das war die Ben Kölnschow-Frage.
Wir unsere Playlist mal wirklich bereichert. Das wird wir dann morgen dann auch kundtun, dass du das so hast.
Unbedingt.
Dion, ist das richtig, ja?
Absolut.
Ja, ja.
Ich glaube, damit kann man den Abend starten.
Auf jeden Fall.
Also bei dem Lied kannst du ja einfach nur wirklich verkacken, ja? Also schlimmer geht es dann, glaube ich, nicht mehr.
Okay, vieles hat sich in den letzten Jahren beim Golfspielen verändert. Ja? Umgangsformen sind legerer geworden, der Ton ist vielleicht manchmal auf manchen Anlagen etwas ruppiger geworden. Trotzdem mögen Golfer ihre Etikette. Welchen Etikettenbruch findest du unerträglich und wofür hast du überhaupt kein Verständnis?
Wenn jemand seine Pitchmark nicht rausmacht.
Oh, I love that.
That's the number one, also Klassiker. Also, ja.
Das ist der Klassiker. Ansonsten bin ich relativ unkompliziert. Also du kannst auch reden, lachen, in deinem Backroom kruschen, während ich schlage. Das ist mir alles relativ egal. Aber ich finde so eine Grundregel, dass einfach diese Greenkeeper stecken so viel Arbeit da rein, dass dieser Platz anständig aussieht. Die Leute schaffen es halt nicht mal, sich irgendwie zu bücken und das Ding auszumachen. Das ist
wirklich erstaunlich, ne? Es ist wirklich erstaunlich, weil eigentlich wir haben wahrscheinlich alle drei erklärt bekommen von unseren Pros damals, du gehst aufs Grün, du machst mindestens 3 Pitchmarken weg, eine davon sollte deine sein, kannst du weitergehen. Und wenn jeder das macht, gibt es irgendwann mal nur noch eine wegzumachen, nämlich deine eigene. Und trotzdem kommst du, egal auf welchem Platz, egal wie gut die Plätze sind, manchmal sogar auf den teureren Anlagen noch viel schlimmer. Kommst du nicht darum rum, dich mehrfach zu bücken, um Pitchmarken auszubessern? Bin gar ganz bei dir. Ja. Jetzt Hobbys gilt als der kürzeste Golfwitz. Ich hasse diese Frage, aber ich stelle sie immer wieder mal. Kennst du irgendwelche Golfwitze und welche ist der blödeste, den du jemals gehört hast?
Boah. Ich habe bestimmt welche gehört, aber ich... Doch, einen Witz kenne ich aus dem Unterricht.
Okay.
Ich will nur einen geraden Ball schlagen. Das ist für mich wirklich immer wieder erstaunlich, was die Leute sich bei dem Satz denken. Ja. Ich will doch
das
nur.
Ist eigentlich geraden... kein Witz.
Es ist kein Witz, aber man muss leider drüber lachen.
Ja.
Ich will doch einfach nur einen geraden Ball schlagen. Ja.
Und das sagt ja jeder Golfer, der jemals irgendwo nur an die Null gekratzt hat, sagt, es gibt keine geraden Bälle.
Es gibt auch keinen geraden. Also wenn du wirklich dich mit der Physik beschäftigst und dir überlegst, was du alles für Faktoren brauchst, um einen geraden Golfball zu schlagen, dann kannst du es gleich aufhören.
Ja, nicht mal Alan Bryan kann gerade Golfbälle schlagen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Nicht mal dieser Roboter kann gerade Bälle schlagen.
Ja, weil du
einfach der Wind schon drin ist und die Faktoren einfach so
unfassbar
groß sind. Ja. Wenn du bis zum Lebensende nur noch einen Platz spielen dürftest, und ich rede nicht von einer Simulation, ja? Welcher wäre das? Mehrfach Antworten sind nicht erlaubt.
Muss ich, also darf ich es mir aussuchen?
Ja, du darfst.
Dann würde ich Augusta nehmen, tatsächlich.
Bis an dein Lebensende Augusta.
Also ich müsste halt irgendwie draufkommen, aber wenn das damit inkludiert ist, dann auf alle
das
Fälle.
Wäre
das
inkludiert. Nein,
das ist wäre inkludiert.
Keine so schlechte Wahl. Ne?
Nee, also wenn es tatsächlich, ich sag mal, realistisch sein soll, wäre es tatsächlich Kings Barnes. Das wäre, der hat es mir echt angetan.
Das ist ein sehr, sehr schöner Platz. Ein unglaublich schöner Platz. Ich finde ihn leider, das haben sie irgendwie, sie haben ihn quasi natürlich hingebaut für die amerikanischen Touristen und haben eine Preispolitik, ich weiß nicht, dieses Jahr, ich weiß nicht, über 300 Pfund, glaube ich.
Wirklich?
Ja, ich glaube, sie sind bei 300 Pfund. Ich will nicht lügen, aber sie sind definitiv im oberen Bereich von 200, von 270 oder irgend sowas während der Hauptsaison.
Also das
Ich habe ihn vor zweimal gespielt auf Einladung und habe ihn sehr, sehr genossen. Ein traumhaft schöner Platz. Aber es ist schon happig. Das ist schon
echt. Also ich habe ihn damals vor etlichen Jahren gespielt, da habe ich 185 bezahlt. Mhm. Und ich das Schöne und das Spannende an diesem Platz, finde ich einfach, ist halt auch das Wetter in Schottland. Ich meine, du kannst halt diesen Golfplatz an 4 Tagen spielen, nur spielst 4 unterschiedliche Plätze. Ja. Ich glaube, bei der Alfred Dunhill hat man es ganz gut gesehen.
Ja.
Am einen Tag ein Pitching Wedge, am nächsten Tag ein Driver. Mhm. Das finde ich dann eigentlich das Spannende, warum ich dann sage, wenn es nur einer ist, dann halt der. Ja. Aber natürlich, ich meine, klar, wenn du mir sagst, Nick darf sein Leben lang Augusta spielen, dann I take it.
Gibt es einen Platz in Deutschland, der es dir angetan hat?
Das habe ich gehört.
In Deutschland?
Ja, gibt es einen Platz in Deutschland, der dir es angetan hat?
Ich bin tatsächlich, wenn du mich jetzt nach Driving Ranges fragen würdest, dann könnte ich dir deutlich mehr sagen. Einen Platz, den ich tatsächlich sehr gerne mag, ist hier Tiergarten in Regensburg. Finde ich auch einen wahnsinnig schönen Golfplatz. Aber bis zu meinem Lebensende spielen.
Na, so weit wollen wir nicht gehen. Ich glaube, da gibt's nichts. Würde ich lieber aufhören.
Und
vielleicht Green Eagle.
Ja, tatsächlich. Auch sehr, sehr schön.
Ich fand das Schöne an Green Eagle ist, den kann man als junger Mann von ganz hinten spielen und irgendwann mal kann man auf die grünen Abschläge gehen und hat immer noch das Gefühl, einen voll ausgewachsenen Platz zu spielen.
Ja, nee, aber ich muss tatsächlich gestehen, ich bin in Deutschland noch nicht so viel, also zumindest außerhalb von Bayern noch nicht auf so vielen Plätzen gewesen. Wittelsbacher Golfclub ist natürlich auch traumhaft, also muss man immer sagen, wenn man über bayerische, wenn man über bayerische Plätze spricht.
Ja. Spielt deine Frau Golf?
Nicht offiziell. Sie reitet und das ist ein sehr zeitintensives Hobby. Ja. Wie man ja auch in dem Bild in meinem Hintergrund sehen kann, ist dort ein Pferdebild.
Okay.
Genau. Hat sie sogar selber gemalt. Also. Ja, beeindruckend. Nee, aber wenn sie mal mit dabei ist und den Schläger schwingt, dann ist es wirklich krass, was sie macht für das, wie wenig sie spielt. Mhm. Sie hat auch gesagt, wenn wir irgendwann mal Rentner sind und sie nicht mehr reiten kann und möchte, dann fängt sie Squash-Spielen an mit mir.
Das ist immer so tröstlich, ne? Wenn dann Leute sagen, na, wenn ich mal richtig mich kaum noch bewegen kann, fange ich an Golf zu spielen, also mich mit dem zu beschäftigen, was du da dein Leben lang machst. Also wenn ich mal wirklich alt und tatsächlich bin, fange ich mal an mit Golf. Kyle Porter hat bei seinem Besuch bei uns, Kyle Porter, CBS, oder?
Ja.
Bei seinem Besuch bei uns die These aufgestellt, LIV Golf sei eigentlich gar kein Golf.
Turniergolf.
LIV Golf. Kannst du das nachvollziehen? Also, ja.
Absolut nicht. Ich finde, dass das Format, das die Jungs spielen, ziemlich cool. Ich finde es auch cool, was ich gar nicht verstehen kann, ist diese Preispolitik dahinter und die Kommunikation mit den Touren. Und da hätte sicherlich einiges besser laufen können. Das finde ich sehr schade. Vom Format her finde ich es ziemlich cool. Auch jetzt dieses Finale, das sie gespielt haben, wo dann so Matchplay-Team gegen Team gespielt haben und sowas, fand ich prinzipiell spannend zu gucken. Ich finde es generell eigentlich eine coole Idee zu sagen, hey, wir lassen alle starten und ich habe halt 4 Stunden, 4,5 Stunden Übertragung und dann ist es auch vorbei. Weil ich glaube auch, ich bin einer der wenigen Leute, die sich 8 Stunden die Open reinziehen am Tag oder 9 Stunden Masters. Und die meisten machen es dann doch halt eher so 3 Stunden. Daher finde ich es eigentlich ein legitimes Format, das ich aber halt gerne als Addition zur DP World oder zur PGA Tour gesehen hätte und nicht die Spieler abwandern hätte sehen wollen auf diese anderen Touren. Weil man dadurch halt auch Spieler wie einem Rory McIlroy, der jetzt Nummer 1 der Welt geworden ist, dann heißt es, ja, gut, der ist jetzt Nummer 1 der Welt, weil die anderen halt weg sind. Nein, also man schmälert eigentlich unberechtigterweise seine Leistung mit so fadenscheinigen Gründen. Und da muss ich sagen, das finde ich ziemlich schade, dass das LIV diesem Golffeld so gespalten hat irgendwo. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber das Format finde ich prinzipiell cool, was sie spielen.
Ja, ich denke, dieses Spalten war ja auch irgendwie auch der Sinn der Sache, sage ich mal so. Mir persönlich gefallen die 54 Löcher nicht und ich bin auch kein Fan von dem Shotgun Start. Ich bin da eher auf Kyles Seite, dass das mit Turniergolf, vor allen Dingen jetzt, wenn man sich anguckt, diese Woche oder nächste Woche ist ja jetzt wieder die Final Stage Q School in Spanien für die European Tour. Nicht die Q-School in den USA, diese Turniere, da spielen sie, was weiß ich, 6 Runden oder sowas, ja, da spielen die Leute wirklich um ihr Leben, ja, die spielen in ihrem Lebensunterhalt, ich meine jetzt, okay, war die PGA-Tour und war die European-Tour, waren die perfect? Nein, auf keinen Fall, das sieht man ja jetzt, auf einmal kriegst du ja auf der DP World, was weiß ich, 150.000 garantiert nächstes Jahr, irgendwie sowas, nicht, für die Spieler, die in Kategorie 1 bis 17 und unterwegs sind, ja, als Belohnung für den Weg, den sie gegangen sind, um überhaupt auf die Tour zu kommen. Finde ich super und nicht, ist klasse. Aber ich glaube, das Ganze war auch eine Übung, zu sehen, wie weit sie das Spiel spalten können, das Spiel der weißen Männer. Nicht, ich meine, die haben sich die Spieler gekauft, das fand ich nicht so gut. Die haben Ryder Cup Captain gekauft, die haben sich Green Jackets gekauft, Claire Jug, Cam Smith, alles, ja. Ich weiß nicht.
Absolut unterschreiben, dass sie die Spieler gekauft haben und damit ihre Macht auch demonstriert haben. Das ist
glaubst du, es kann koexistieren mit den anderen Touren? Oder. Ich sehe das von beiden Seiten nicht, dass überhaupt der Wille da ist.
Ich glaube, sie werden in der jetzigen Konstellation das vermutlich nicht heilen können. Aber die jetzige Konstellation ist vermutlich nicht die letzte Konstellation, die sie haben. Also ich glaube, es wird einen Wechsel geben müssen in der PGA Tour und es wird wahrscheinlich auch in der LIV Tour einen Wechsel geben müssen, weil diese Leute haben sich schon in der Zwischenzeit Sachen gesagt und haben sich in Position gebracht. Ich glaube, ich sehe die beiden sich nicht die Hand reichen. Aber
Norman und Moynihan.
Ja. Okay. Also ich kann mir aber vorstellen, und ich glaube, das ist auch das, wo viele Leute jetzt auch im Hintergrund hinwirken. Also McIlroy hat es ja auch erneut wieder gesagt, dass man das wieder heilen muss. Und die Open hat ja auch schon, weil wir gerade eben die 8 Stunden in St. Andrews erwähnt haben, die haben ja auch gesagt, wir bleiben the Open und wir sind offen. Wir machen keine Politik des Verbotes, weil du kannst dich ja auch, du und ich, wir könnten versuchen oder wir drei könnten versuchen, uns dort zu qualifizieren. Das würde zwar bei mir relativ schnell enden und bei Nick wahrscheinlich eine Runde später oder zwei vielleicht, ja. Aber wir könnten uns alle irgendwie versuchen zu qualifizieren und die wollen offen bleiben. Insofern glaube ich, dass dieser Graben, ich glaube, sie müssen ihn schließen in irgendeiner Form. Die Frage wird halt auch sein, glaube ich auch, wenn du allein dieser Pay Gap, der entsteht jetzt, also da gibt es jetzt ehemalige amerikanische US Amateur Champions, die sind zur LIV Tour gegangen, die fliegen jetzt in der Zwischenzeit mit dem Privatjet durch die Gegend, der vorletztes Jahr gewonnen hat, der spielt auf irgendeiner Minor Tour und verdient nicht mal die Kohle, sich einen Anhänger für seinen Wagen zu leisten, ne? Und da, ich glaube, das hat unglaubliche Spaltungs das ist die Spaltung, die man kaum geheilt kriegt. Also es wird, glaube ich, schon sehr lange dauern, bis man das...
Absolut. Macht. Und das ist ja auch ehrlicherweise etwas, was du im Fußball genauso siehst. Also ich meine, was die Jungs da unten, auch aus Saudi und so, was die da durch ihr Geld alles erreichen und wie sie da auch ihre Macht demonstrieren teilweise und jetzt zu politisch werden zu wollen. Aber im Fußball sieht man es ja auch schon. Und im Golf ist es jetzt leider auch angekommen und das ist ja auch das, was ich meine. Ich finde prinzipiell das Spielformat als eine Addition zum Klassischen. Ich will keine Open, ich will kein Masters in diesem Format sehen, um Gottes Willen. Das ist Tradition, das ist, da gucke ich 9 Stunden. Ich gucke 9 Stunden Masters, ich gucke 9 Stunden die Open, weil ich Golf-Fanat bin. Als Addition finde ich spannend. Ich finde es auch cool, dass sie Musik laufen lassen, dass sie da Party machen, dass sie auch die jungen Leute so ein bisschen mehr wieder reinholen in den Sport. Das finde ich prinzipiell gut. Die Politik, die sie fahren, ist eine absolute Katastrophe.
Ja. Wir dürfen übrigens hier über Politik sprechen. Wir haben da gar nichts. Wir machen es aber jetzt, ich verkürze es trotzdem mal, weil wir haben doch nachher noch ein paar Themen. Und wir, ja, so. Ja. Matchplay oder Zielspiel?
Matchplay.
Wenn du nicht im Auftrag des Golfsports unterwegs wärst, was würdest du beruflich machen?
Boah, das ist eine Frage.
Vielleicht einen, keine Ahnung.
Ich habe ja mal gesagt, ich will nie im Sales und nie im Golf arbeiten. Das habe ich auch super hinbekommen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde sicherlich irgendwas mit Sport machen. Da wäre ich schon irgendwo aktiv geblieben, glaube ich.
Warum liebst du dieses unerträglich schwere, seltsam altmodische Spiel so sehr?
Weil es immer ein Spiel gegen sich selber ist. Weil du deinen Kopf frei kriegst, weil du, ja, du bist am Ende selber schuld. Du hast niemand anderen, den du blamen kannst. Also du kannst, natürlich, das ist auch typisches Golfding, oh, die Löcher waren heute Vulkane und die Grüns waren so schlecht und das Rough war so schwer und die Fahnenposition und dieses ganze Blablabla. Am Ende des Tages bist du selber. Und das finde ich eigentlich das Coole daran.
Ja, es ist großartige Antwort, leitet perfekt über zu meiner nächsten Frage, nämlich blame it on whatever. Technik und Golf sind immens miteinander verwoben. In den letzten, schon immer. Also die Lust, neue Golfschläger zu erfinden, der neue Wege zu gehen, die gibt es, seitdem wir mit dem Stock gegen einen Stein gestoßen haben. Also wenn man frühe Designs von Golfschlägern aus dem vorletzten Jahrhundert sieht oder aus dem letzten Jahrhundert, fantastische Sachen.
Und Tom Morris mit seinen Bällen.
Alles Mögliche, ja, wir haben gut. Technik und Golf sind immens miteinander verwoben und lass uns mal darüber sprechen, weil du bist quasi an einer Schnittstelle tatsächlich mit deinem Indoor-Golf. Das ist ja wirklich etwas, es ist immer noch Golf, aber es ist was komplett anderes, es ist was komplett Neues. Zukunft des Golfsports, Indoor-Golf und Bälle. Let's talk about balls.
Sehr gerne.
Inwieweit brauchen wir eine Regulierung des Golfballes? Fangen wir mal damit an als technische Frage.
Brauchen wir sie? Ich glaube, dass tatsächlich der Golfball das most underrated piece in Stück in deinem Golfbag ist. Ich glaube, dass da wirklich noch viel, viel mehr drin steckt, was die Hersteller sicherlich auch irgendwann rausbringen können.
Zum Beispiel, dass man den nicht verlieren kann?
Das ist jetzt für die Privatgolfer, für die ist die Ballregulierung glaube ich, relativ egal. Wir reden ja eher von den Touren und dass die Leute Angst haben, die Plätze zu zerlegen und sowas. Aber wir wollen doch die 300, 350 Meter Drives im Fernsehen sehen. Wir wollen doch sehen, wie die Jungs da quer über irgendwelche Wasser drüber schießen und sonst irgendwas. Also das macht es ja irgendwo auch spannend. Ich glaube, wir brauchen keine Regulierung. Ich weiß es aber auch ehrlicherweise nicht. Von meiner Meinung aus ist es, lass die Jungs lang werden, lass die Jungs sich solche Schränke werden und dieses Ding da irgendwie 400 Meter weit hauen. Ich glaube, es bringt uns auch dahin, dass es halt wieder als Sport gesehen wird. Wenn ich mir die Jungs angucke, ich bin sehr gut mit Martin Borgmeier befreundet. Wir tauschen uns, telefonieren regelmäßig. Jetzt ist er auch wieder in Deutschland. Und wenn ich sehe, was der Typ an Sport macht, um diesen Sport natürlich auf eine andere Art und Weise zu machen,
ja,
dann finde ich das wahnsinnig beeindruckend. Und wenn ich hatte letztens eine Gruppe, dann sage ich, und wer hat schon mal Golf gespielt? Und dann sagen, nee, wir machen richtigen Sport. Das hätten die niemals gesagt, wenn Martin Borgmeier vor denen gestanden hätte. Ja, weil der Typ, der macht echt Sport. Deswegen, also ich glaube, nein, wir brauchen keine Regulierung der Bälle. Ich glaube, wir brauchen einfach, lass die Jungs machen. Und ich glaube, für den Amateur ist es doch auch cool. Ja, also, wer freut sich denn nicht über einen langen Drive? Deswegen, go for it.
Viel wichtiger finde ich gute Range-Bälle für die ganzen Driving Ranges auf den Clubs. Und wenn sie da mal neue Bälle kriegen, was weiß ich, 1000 neue Bälle, dann sortieren sie die alten gar nicht aus. Dann kriegst du einen gemischten Eimer.
Das Halleluja, ist richtig. Da sagst du was so Wahres. Also ich habe es ja vorhin im Vorgespräch auch schon so ein bisschen angeteasert. Golfbälle ist so ein ganz heikles Thema bei mir. Da werde ich immer sehr, sehr emotional auch.
Emotional, ja doch.
Was triggert dich an Golfbällen so? Ja.
Die Unwissenheit der Menschen darüber tatsächlich. Okay. Ich habe im Fitting gearbeitet, jahrelang, und dann verkauft sich derjenige für 3.000, 4.000 Euro einen Schlägersatz und dann nimmt er aber noch die 50 Legballs mit, die für 25 Euro. Und dann sage ich halt, du, ganz ehrlich, dann brauchst du ja auch keinen Eisensatz fitten lassen. Dann kauf irgendwas Billiges und spiel damit. Aber das ist halt, du hast auch keine 4 unterschiedlichen Reifen auf deinem Auto. Dieser Ball ist, es ist so krass, was das für einen Unterschied macht. Du hast, und ich habe ja viel durch Trackman auch gesehen, ich habe viele Zahlen gesehen, ich habe immer wieder Pros gehabt, die mich angerufen haben, ja, wir haben so schlechte Rangebälle, wie kann ich den denn normalisieren, weil Trackman hat so eine Funktion, den Rangeball umzurechnen auf einen Premiumball. Und dann sage ich immer, du, ganz ehrlich, mit den Rangebällen brauchst du gar nichts machen. Das ist, das kriegt auch kein Trackman umgerechnet. Das ist, wenn du da auf dem Eisen 7 3000 Spin hast, dann wird das nicht sich auf 7,5 normalisieren. Und ich habe einen Kunden gehabt, der hat den Trackman geblamed, also dafür verantwortlich gemacht, dass er sliced. Bin ich zu ihm hingefahren, habe mir es halt angeschaut. Seine Schlagfläche war immer leicht geschlossen zur Schwungbahn, also eigentlich genau für einen Draw. Mhm. Aber das Ding ist 40 Meter nach rechts abgebogen. Habe ich mir die Rangebälle angeschaut. Naja, die haben halt zum Teil keine Dimpel gehabt und zum Teil waren sie auf der einen Seite gefroren, weil sie in der Früh eingesammelt wurden. Da braucht doch keiner auf eine Driving Range gehen. Ich meine, wenn ich Mannschaftsspieler mit Range-Bällen ums Chipping und Pitching grün sehe, da denke ich mir immer, was Krise, ne? Macht ihr denn da? Was ist denn los? Trainiert ihr für einen Regentag, wo ihr keine Reibung erzeugen könnt oder was? Und dann, ja, wie kriege ich den Backspin auf meinen Ball? Ja, nicht mit dem Range-Ball, den du gerade hast. Wobei, da gibt es eine ganz nette Story eigentlich von, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein ganz alter Golfer, könnte sein, dass Gary Player oder Greg Norman oder war. Da wurde er gefragt von einem Herren, wie er den Backspin auf seinen Eisen 7 bekommt. Dann hat er gefragt, ja, wie lange er das denn schlägt? Und dann sagt er, 122 Yards. Dann war nur die Antwort, und du willst wirklich, dass der Ball noch zurückkommt? Fand ich eine sehr gute Antwort. Aber
was willst du mit Backspin?
Du bist, was willst du mit Backspin?
Was noch viel sexier ist, Sidespin als Backspin. Ach, Sidespin ist das Beste. Was
das ist, also wenn er dann noch in die richtige Richtung geht, dann ist
ich muss gestehen, ich gehöre zu gerade so um diese Jahreszeit, wo dann die Tasche kleiner wird, weniger Schläge im Backspin, habe ich irgendwie, versuche ich hier im Haus aufzuräumen und sammle dann alles ein, was der Sohn dann nicht mehr spielt und was ich auch dann, weißt du, die Sachen, die dann liegen geblieben sind, die in Eimern im Garten leben und dort irgendwie aus dem Jahr 1999 irgendwie, oh, das war ein Platz, da war ich dort und die baller ich dann irgendwie sonst wohin. Also ich gestehe, dass ich zumindest mal bei Privatrunden manchmal auch eine rechte Schlampe bin. Ich kriege aber auch viel Stick dafür.
Kann ich bezeugen.
Ja, du hast, glaube ich, auch das eine oder andere wunderbare Ding gesehen.
Ich werde das One-Ball-Rule enforcen bei unserem nächsten Matchplay.
Aber ich habe gewonnen.
Weil du immer verschiedene Bälle nimmst.
Aber ich habe gewonnen.
Die harten auf ein paar 5. Ja, dann die weichen, wenn du tippen. Ja, ist mir aufgefallen.
Ja, aber es ist, also was du vorhin ja auch gesagt hast mit den Range-Bällen, das ist halt eine echte Katastrophe in Deutschland. Also das ist halt...
Nicht nur in Deutschland.
Ja,
Frankreich auch, ganz fürchterlich.
Es ist natürlich schon so, dass man sagt, ja, okay, ich kann ja jetzt nicht hier Pro Vereinsbälle auf die Driving Range legen, weil dann sind sie natürlich morgen alle weg. Ja, das kann ich schon auch verstehen, aber es ist ja auch okay, mit Range-Bällen das zu machen oder die günstige Bälle zu haben, aber am Ende des Tages, wenn ich dann Leute sehe, die dann da irgendwie 200 Körbe rausschießen und sich halt über gewisse Ballflugkurven wundern, dann muss ich halt schon sagen, boah, Leute, also dann kommt lieber ins 70s und trainiert bei uns mit anständigen Bällen eine halbe Stunde oder eine Stunde, da habt ihr deutlich mehr davon. Mhm. Und das ist halt das, wo ich halt immer so dieses, ja, oder halt, ich spiele einen Ball und den spiele ich durch. Also ich suche auch keine Bälle im Rough. Also mein Hund, der leider mittlerweile verstorben ist, auf dem Golfplatz hat der immer Bälle gesammelt. Ich habe dann immer die Bälle genommen, irgendwelchen Leuten gegeben, mit denen ich gespielt habe, oder habe sie halt dann liegen lassen.
Und sie nicht trainieren, nur die Pro V1s zu suchen.
Sie hatte bei einer Runde mal 3 Pro V1 hintereinander. Und danach kam ein Crane und dann habe ich gesagt, okay, es ist
Schluss jetzt.
War noch Zufall. Aus. Aus. Bleib hier. Nee, das ist sehr schade. Und leider ist es halt auch so, dass halt ich auch immer wieder mitbekomme, auch bei Bundesligaspielern, wo ich Workshops gemacht habe, dass da kein Verständnis für diesen Faktor dabei ist. Und du redest mit Leuten, die mittlerweile das Minus-Handicap, glaube ich, ja,
ja.
Haben und das nicht kapieren. Die stehen dann auf der Range und fragen den Pro, ja, warum fliegt mein Ball denn jetzt so hoch? Ja, weil du keine Reibung hast. Wie, was ist, wieso Reibung? Hä, wozu brauche ich das?
Also, aber ist es nicht so, dass sich da sehr vieles schon verändert hat, jetzt in der neueren oder jüngeren Generation von Topspielern? Die arbeiten ja auch alle intensiv mit dem Trackman. Also die, nicht nur die, leider sieht man ja kaum noch Pros, also zumindest auf gewissen Anlagen kaum noch Pros ohne Trackman arbeiten, egal was für ein Schwung da herrscht. Also manchmal fragt man sich auch, gut, also da könnte man auch mal die Spielerin sich anschauen oder den Spieler anschauen, bevor man auf die Zahlen guckt, weil dann könnte man vielleicht auch das eine oder andere dann nicht wissenschaftlich belegen müssen, sondern könnte das vielleicht einfach über einfache Bewegungsabläufe machen. Aber ist es nicht so, dass sich sehr viele, gerade jüngere Spieler, intensiv mit der Physik auseinandersetzen des Golfschwungs? Also, und dieses Gerät hat uns ja auch unglaublich viel beigebracht. Also, dass man nicht immer nur von innen kommen muss, um einen,
Danke.
Oder dass ein Cut nicht dabei entstehen muss, wenn man von außen kommt, ja, und dass es überhaupt kein Verbrechen ist, von außen an den Ball zu kommen, wenn man weiß, was man, da scheint ja sehr, sehr viel sich entwickelt zu haben. Ne?
Absolut, also als ich bei Trackman begonnen habe, war es auch tatsächlich so, dass ich viel mehr Aufklärung auch bei oder viel mehr Schulungen bei Pros hatte, als ich dann am Ende war. Also 2020, also 20, dann 21, war es dann schon so, dass eigentlich das Knowledge auch durch so Sachen wie Trackman University, so eine Online-Plattform, das schon da war. Und du merkst schon halt, dass wenn junge Spieler bei Pros lernen, die einen Trackman haben, merkst du schon auch, dass das mehr Verständnis dafür da ist. Aber ich kenne auch ein paar DP World Tour und damals European Tour Spieler, da hast du dich dann schon gefragt, wie bist du hierher gekommen? Also wo es dann wirklich um gewisse Werte ging und Einflussfaktoren, warum droht der Ball, warum fadet der Ball? Und dann heißt er, ja, ich mache halt so. Da ist halt null dieses physikalische Verständnis da. Jetzt die neue Generation, die ranwächst, die hat ja auch generell eine ganz andere Art des Trainings. Also die sind ja viel professioneller. Ja, früher bist du halt rausgegangen und dann bei 7 hast halt irgendwie gezockt und das alles variiert und das ist alles strukturiert. Und dann wird ja wirklich dann gesagt, okay, wir haben eine Stunde Theorie, dann haben wir eine Stunde Praxis, dann gehen wir spielen. Und da entsteht schon mehr. Aber wir haben ja leider nicht so viele junge Spieler. Auch in Deutschland. Und deswegen ist es, wenn du das Gesamtgolffeld anguckst, ist da sehr, sehr viel Halbwissen leider unterwegs. Ja.
Also, Ballfitting, Marc, das ist was für uns. Genau. Ballfitting, we'll have our balls fitted.
Wir wissen auch mit wem.
Ja. mit Herrn Pauli.
Bringst du ein paar deiner Bälle mit und ich bringe ein paar meiner Bälle mit und wir lassen uns mal beraten.
Also Ballfitting ist auch tatsächlich eine Sache. Da muss ich jetzt auch als Indoor-Golf-Betreiber leider gestehen, das macht nur draußen Sinn.
Ja. Das ist sehen, was passiert, ne?
Ja, es ist halt schon, es ist halt, du hast halt im Trackman selber, hast du halt einen Algorithmus, der die Flugbahn errechnet. Und es macht halt einen Riesenunterschied, wenn du einen Ball schlägst mit einer Dimpelstruktur von einem Callaway-Ball oder einer Dimpelstruktur von einem Titus oder einer Dimpelstruktur von einem TaylorMade. Also wir haben ja zum Beispiel eine TP5 bei uns in der Anlage und die Werte sind, was ich jetzt so sagen darf, eigentlich genau wie bei einem Pro V1 oder bei einem Callaway-Ball. Aber das, was der hinten raus macht, durch die unterschiedliche Dimpelstruktur auf dem Ball, das ist halt anders. Und ein Callaway-Ball wird durch dieses Hexa-Ding, Hexa-Form, die haben, immer höher fliegen. Das heißt, du hast auch einen anderen Ballflug. Das ist auch zum Beispiel ein Grund gewesen, wir waren die Callaway ist ja auf der European Tour eingestiegen und hat dort Ball-Sponsoring gemacht auch, also sind ja Sponsor der Tour. Das war ziemlich schwer am Anfang für Trackman auch, die Bälle zu normalisieren, weil die Jungs diese Bälle gehauen haben und hatten andere Carry-Werte, andere Apex-Werte mit gleichen Launch-Bedingungen. Und dann ist Trackman im Endeffekt hingegangen und hat halt diese Bälle analysiert und hat dann Umrechnungen gemacht auf Profi 1 und Profi 1X. Das ist auch so teilweise, dass auf einer Tour der Titles-Truck aufgeht und die Spieler erstmal reingehen, um sich die Buckets zu holen mit ihren Profi 1-Bällen, um ihre Yardages einzunorden. Weil der Callaway-Ball einfach anders reagiert. Ich will nicht damit sagen, dass er schlechter ist. Ich sage nur damit, dass er anders ist. Deswegen ist auch ein Ballfitting eigentlich nur draußen sinnvoll, um wirklich zu gucken, okay, fliegt er denn so hoch, wie du es brauchst, oder fliegt er zu hoch? Ist vielleicht ein anderer Ball gut? Das ist schon eine kleine Wissenschaft für sich.
Das ist ein großartiges Thema, Frank. Wir werden ja in diesem Jahr noch eine, oder spätestens Anfang des nächsten Jahres, vielleicht sind das so Winterthemen, wir werden eine Folge über Griffe machen. Einen Griffexperten. Wir werden vielleicht
Christmas Balls.
Vielleicht den Nick nochmal holen können, um einfach eine ganze Sendung lang über Bälle zu sprechen.
Ja, denn er ist nicht nur ein Knacker, der irgendeine Indoor-Anlage aufgemacht hat.
Nee, genau. Ich glaube, das war das, was wir gesagt haben. Genau. Und dann könnte man auch nochmal über Guerilla-Marketing sprechen.
Oh,
ich hatte das jetzt auch mit uns getan.
Guerilla-Marketing.
Dass wir für heute schon fast am Schluss sind, oder? Irgendwie so.
Ja, wie gesagt.
Weitermachen.
Die Themen, die sind ja endlos wieder, nicht? Und das liegt aber auch nur an der Qualität unserer Gäste, nicht an
uns. Ja, das hat man uns schon mehrfach gesagt.
Das wissen wir ja. Auf jeden Fall.
Ich sehe das jetzt einfach mal als Kompliment. Vielen Dank.
Also du reißt dich da extrem gut ein. Du hast weniger lang gebraucht, dein Lead, obwohl du auch lange gezögert hast mit deinem Lead, als Ben Crenshaw.
Das ist unbeatable, that record. Das pflegt keiner.
Das war
wirklich.
Die spannendsten 30 Sekunden meines Lebens.
Das waren mehr als 30 Sekunden. Das waren die längsten. 60 Sekunden. Aber auf jeden Fall 70s bei unserem nächsten Besuch in München. Hundertprozentig.
Definitiv. Ich hoffe auch mit dir, wenn es geht. Vielleicht magst du dich irgendwie mit einem deiner Pros dann einreihen und wir spielen dann einfach ein Match PGA 70s und Golfschau gegeneinander. Das könnte eine spannende
Sehr gerne, sein. Aber dann bitte
vielleicht schaffen wir dann
bitte vor dem 10. Dezember, das wäre ganz gut. Oder dann im Januar erst.
Ja, das reicht.
Mitte Dezember kriege ich nochmal Nachwuchs und da wird es schwierig.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Nummer zwei?
Dankeschön.
Nummer zwei,
okay. Da könnt ihr ja dann gemeinsam über euer Jungväter-Dasein sprechen, Frank.
Wer? Nick und ich? Ich habe einen, der ist 8 Monate. Oder 9 Monate jetzt. Boah, ey, der läuft da. Das ist ja ein richtiger Zwirbel, ey. Aber wir bleiben auch. Marc, wir bleiben diese Woche noch in München. Am Montag kriegen wir Besuch von der Süddeutschen.
Richtig.
Von Corbinian Eisenberger und Mohammed Al-Khalaf, dem Kolumnisten, der die Kolumne Typisch Deutsch geschrieben hat. Und
Schlägertypen.
Über die Schlägertypen. Über die golfenden Schlägertypen geschrieben hat. Die kommen am Donnerstag.
Weniger um die Produktion von Bällen und.
Ich mag die Bälle. Deswegen, dieses Hashtag, MiaSanGolfer, das ist unser Durchbruch. Das heißt ja.
Mir ist ein Golfer.
Nick, herzlichen Dank, mein Lieber. Es war eine Ehre und es hat viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen das Thema Bälle jetzt auch. Ich muss jetzt mal gleich gucken, meine Schlesinger mir angucken, ob ich die noch behalte. Die waren günstig. Und Marc, deine Bälle, ich werde erstmal deine Tasche ausräumen, wenn ich die das nächste Mal sehen. Der spielt mit allem. Mit allem spielt er.
Du kannst auch mit was Billigem spielen. Hauptsache, es ist der gleiche Ball. Alles gut.
Nein, in meiner Tasche sieht es im Moment tatsächlich aus wie in einer Haribo-Tüte.
Er und Basche. Die angeln den ganzen Tag auf dem Golfplatz.
Nein, ich bin.
Oh, ihr seid es.
So, angeln. So, Schluss jetzt. Meine Damen und Herren, das war die Golfschau. Mit
Nick Pauli.
Frank Förster.
Und Marc Horine.
Meine Damen und Herren, to the Linksland.